Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe heute keine Bilder dabei, weil wir vertrauen ja darauf, dass Gottes Wort Kraft hat und nicht die Bilder. Nein, Schmarrn, ich habe meinen Stick vergessen. Also das stimmt natürlich. Entscheidend ist das, was wir hören und das, was wir lesen. Ja, ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Und nachdem ich eine Einleitung in das Buch Nehemia sowie das Kapitel 1 und das Kapitel 7 schon predigen durfte, da freue ich mich, dass ich heute euch diesen Abschluss dieses Buches nahebringen darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat Nehemia sehr viel zu sagen gehabt. Und ich denke, auch in der Gemeinde hinein war einiges an Ermutigung, aber auch an Ermahnung über die letzten Wochen zu hören. Vielleicht überlegt ihr mal bei euch selbst, was haben wir aus dem Buch gelernt, was aber noch nicht umgesetzt ist. Was denkt ihr, ist ganz persönlich für euch auch dabei gewesen? Nun, heute am Ende wollen wir uns also auch nochmal mit ganz grundsätzlichen Überlegungen befassen. Nehemia bedeutet auch Trost des Ewigen. So überlegt mal mit mir, der ewige Gott, ja, der sich selbst erhält, der ohne Anfang ist und ohne Ende, wie will der denn eigentlich einen zeitlichen, einen gemachten, einen gefallenen, einen sterblichen Menschen trösten? Wie soll denn das gehen? Nun, es ist auch nicht so einfach erklärt. Aber das ist eine Frage, auf die wir doch in dem Buch mit dem gleichnamigen Titel Nehemia, Trost des Ewigen, eine Antwort finden sollten. Dabei müssen wir aber erstmal erkennen, dass dieser Trost immer nur ein begrenzter Trost ist, ein zeitlich begrenzter Trost. Denn der Trost, den wir hier sehen in dem Buch, oder sagen wir mal, das Buch, das beginnt mit Missstand, mit einem Gefallenen, mit einem Untreuen, mit einem ungläubigen Volk, das trotz jahrhundertelanger Warnung nicht umgekehrt ist und dann in der Zerstreuung dem endgültigen Verderben entgegensieht. Und dieses Buch, es endet mit Missstand. Daher werden wir heute auch sehr viel über Missstände hören und über den Versuch, wie sie wieder beseitigt werden sollen. Die Geschichte Israels im Folgenden, also nach dem Buch Nehemia, zeigt aber auf, dass es wirklich nur ein Versuch war und dass der Missstand nur für kurze Zeit verbannt wurde. Nehemia als vorletztes Geschichtsbuch im Alten Testament ist zeitlich nämlich auch dort einzuordnen, kurz bevor diese Zeit beginnt, in der Gott 400 Jahre lange nicht mehr zu seinem Volk redet und dadurch auch klar macht, was Jesus in Matthäus 15, Vers 8 aus dem Buch Jesaja zitierte. Da sagt er nämlich, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und durch dieses 400 Jahre lange Schweigen macht Gott diese Entfernung deutlich. Und nun, wie heißt es da Trost des Ewigen? Wie können wir durch dieses Buch getröstet werden, wenn wir die Missstände betrachten in der Stätte, wo Gott wohnen wollte unter seinem Volk? Wo bitte soll da Trost herkommen? Nun, hätte Hollywood das Buch verfilmt, hätte man wohl einfach das Kapitel 13 in dichterischer Freiheit weggelassen. Denn das ist ja der Trost der Welt, der Trost, den viele Menschen in weltlicher Literatur suchen. Da ist ein Problem, da ist Unterdrückung, da sind gute und böse Menschen, da ist ein Held, der kommt und richtet alles und dann ist da am Ende die große Jubelfeier. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und so fühlten wir uns im Kapitel 12 doch wohl, ja recht wohl, als wir hörten, von Umkehr und von Buße, von Schriftstudium und Gehorsam und von Zimbel und Harfenklang mit Loben und Danken. 12, Vers 27 haben wir gelesen. Und bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem holte man die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden feiern könnte und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Zittern. Na, würde sich dieser Vers nicht eignen für ein typisches Hollywood-Ende? Ende gut, alles gut. Aber wir haben hier jetzt noch das Kapitel 13 und wir kommen nicht dran vorbei, dass dieser große und vorbildlich geführte Kampf um den Bau an Gottes Reich am Ende durch Sünde und Unvermögen mit menschlichem Misserfolg endet. Der Heilige Geist als Autor hat in seiner Weisheit dieses Kapitel ans Ende dieses Buches gestellt. Mag es uns gefallen oder nicht? Achten wir also darauf, die rechte Lehre daraus zu ziehen. Wir beginnen mit Vers 1 bis Vers 3. Ich habe das überschrieben mit misslungene Absonderung. An jenem Tag, zu jener Zeit, wurde aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte für ewig. Denn sie waren den Söhnen Israels nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen und hatten Biliam gegen sie angeheuert, sie zu verfluchen. Aber unser Gott hatte den Fluch in Segen gewandelt und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Nur um das jetzt hier richtig zu verstehen und einordnen zu können, müssen wir uns erstmal die Zeitabstände halber einiges klar machen. Also in der Schlacht der Bibel ist es für uns verständlicher übersetzt. Da heißt es zu jener Zeit, nicht an jenem Tag. Das hilft uns, die Reihenfolge der Geschehnisse besser einzuordnen. Zu jener Zeit, das ist die Zeit vor Nehemias Rückreise nach Persien, die er nach 12 Jahren Statthalterschaft im Winter 445 vor Christus antritt. Ich hatte bisher immer gemeint, dass Nehemia mit der Übergabe der Verantwortung über die Stadtmauern in Kapitel 7 auch seine Statthalterschaft abgelegt hatte. Aber das ist ja Unsinn. Denn er war ja nicht verantwortlich allein für die Stadt Jerusalem, sondern er war Statthalter von Juda. Statthalterschaft bedeutet, er übte anstatt, also anstelle des persischen Königs, die Regierung, und zwar unter ihm und in seinem Sinne aus. Außerdem lesen wir in Nehemia 5, Vers 14, auch habe ich von dem Tage an, an dem der König mich beauftragt hatte, im Land ihr Statthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Statthalters gegessen, und zwar vom 20. bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, 12 Jahre lang. Das heißt, Nehemia war also 12 Jahre lang Statthalter, also Oberster von ganz Juda. Und nachdem ich ihn in meiner letzten Predigt vom Amt suspendiert hatte, hat er noch 11 Jahre lang das Amt inne gehabt, wenn er auch die Verantwortung für Jerusalem und Hanani, also an Hanani und Hanania übergab. Dann doch auch nur unter seiner Leitung. Dann ist er zurück nach Susa, um dort persönlich Rechenschaft abzulegen vor dem persischen König. Vers 6. Bei all dem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Artaschastas des Königs von Babel war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Und hier sehen wir, dass es tatsächlich eine zweite Periode Nehemias als Statthalter in Jerusalem als der Regierungsstadt über Juda gab. Die erste 445 bis 433 vor Christus und ein zweites Mal möglicherweise von 424 an bis längstens 410 vor Christus. Ich denke, wir müssen diesen Ausdruck, jene Zeit, als die verstehen, die mit der Einweihung der Mauer beginnt und die restlichen 11 Jahre seiner Statthalterschaft beschreibt. Wir müssen dabei beachten, dass die Kapitel 1 bis 12, also alles, was wir bisher gehört hatten, nur einen Zeitraum von etwa einem Jahr umfasst. Und zwar das Jahr 445 vor Christus. Allerdings sind zwischen dem Kapitel 12 und dem Dienstende von Nehemia insgesamt so circa 20 Jahre vergangen. So, jene Zeit aber meint die ersten 11 Jahre davon, als Nehemia noch in Jerusalem war. Und zu jener Zeit hat man dem Volk in einem immer wiederkehrenden Zyklus bei öffentlichen Versammlungen das Gesetz vorgelesen. Und nun hier auch der Grund, warum man wohl auch an jenem Tag übersetzt hat oder mit an jenem Tag übersetzt hat. Weil eben an einem dieser Tage hatte man das ja vorgelesen. Und was hat man vorgelesen? 5. Mose 23, 3 bis 6. Es soll kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Jehovas kommen. Auch das 10. Geschlecht von ihnen soll nicht in die Versammlung Jehovas kommen ewiglich. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zoget. Und weil sie Biliam, den Sohn Beors, aus Petor in Mesopotamien wider dich gedungen haben, um dich zu verfluchen. Aber Jehova, dein Gott, wollte nicht auf Biliam hören. Und Jehova, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen, denn Jehova, dein Gott, hatte dich lieb. Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen, alle deine Tage ewiglich. Und in diesem Kapitel, das Sie hier vorgelesen haben, ab Vers 2, da geht es um die Versammlung des Herrn und um die Ordnung, in der sie zu ihm kommen sollten. Und aber auch, wer eben nicht zu ihm kommen sollte. Er redet, Mose, also vom Recht in die Zusammenkunft, vom Recht in die Gegenwart des Herrn, vom Recht zu seiner Anbetung zu kommen. Also nicht jedermann hatte das Recht, in seine Versammlung zu kommen und ihn anzubeten. Und genau das ist ja eigentlich ein Hauptthema des Buches Nehemia. Zusammengefasst im Psalm 24, Vers 3 zeigt es uns, es kommt immer wieder. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an heiliger Stätte? Und 5. Mose 23 verbot ja nun nicht, dass Fremde im Gebiet Israels wohnen durften, aber es regelte, wer öffentliche Ämter und Ehren bekommen konnte und wer eben nicht am Gottesdienst in der Stiftshütte beziehungsweise später am Tempel teilhaben konnte. Und es wird in diesem Abschnitt genannt, der Verstümmelte in Vers 2, der Bastard in Vers 3 und eben die Moabiter und die Ammoniter in Vers 4 bis 7. Denen war es verboten, den Herrn anzubeten. Warum erlässt Gott so ein Gebot? Nun, es gibt mehrere Gründe, aber es war wohl zuerst aus Vorsorge vor allzu freundschaftlichen oder gar ehelichen Verbindungen, die Israel zum Götzendienst verleiten sollten oder könnten. Und die verboten, dass Fremde und Ausländer eben bis zu ihrer Bekehrung zu Gott und dem jüdischen Glauben einfach nicht zugelassen waren. Aber wenn sie konvertierten, wenn sie sich bekehrten, dann konnten sie kommen. Allerdings war von dieser allgemeinen Regelung, waren eben bestimmte Personenkreise komplett ausgeschlossen. Zum Beispiel eben Eunuchen, uneheliche Kinder, Ammoniter und Moabiter. Also durften sie auch nach ihrer Bekehrung, wenn sich mal wirklich einer bekehrt hätte, nicht am Gottesdienst teilhaben. Also nimmermehr oder neudeutsch never ever. Ja? Für uns ist heute nur wichtig, dass die Regelung eben die Ammoniter und Moabiter betraf. Und die Ammoniter waren nicht ausgeschlossen, weil sie aus dem Inzest von Lot und seinen Töchtern hervorgegangen waren, wie manche meinen, das kannst du nachlesen in 1. Mose 19, Vers 30 und die folgenden. Nein, es war wegen ihrer schon traditionellen Feindschaft gegenüber Gott und seinem Volk Israel. So, ihr kennt das. Man studiert die Bibel und versteht irgendwas. Man sollte etwas in Angriff nehmen. Etwas Verstandenes jetzt umsetzen. Und Jahre später erkennt man dann, das habe ich völlig ausgeblendet. Ich habe das zwar damals erkannt, aber ich habe es nicht gemacht. Und die Folgen, die ich nun zu beklagen habe, die sind genau deswegen entstanden. Ich muss hier Buße tun, ich muss umkehren, ich muss ab sofort anders handeln. Und wisst ihr was? Genau solch eine Erkenntnis ist das Thema von Kapitel 13. Eben aus dem Tagebuch Nehemias, das uns hier überliefert ist. Wisst ihr, viele Israeliten waren ja östlich des Jordan in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Völker angesiedelt, sodass Gott diese Grenze eben gezogen hat, um sie vor ihrem bösen und götzendienerischen Einfluss zu bewahren. Paulus schreibt mal an die Korinther, Kapitel 15, Vers 33, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. So, wir können heute zum wiederholten Mal lernen, dass Absonderung im Reich Gottes nicht dazu dient, eine elitäre Gruppierung zu bilden, die ihren Wert in den Eigenschaften seiner Mitglieder hat, sondern dass Absonderung seinem begnadigten Volk Schutz vor schlechtem und götzendienerischen Einfluss geben soll. Und wisst ihr was? Wer sich diesem Gebot der Absonderung eben nicht gehorsam zeigt, nimmt harte, erzieherische Maßnahmen Gottes in Kauf. Aber um nicht den Eindruck zu erwecken, Gott würde ganze ethnische Gruppen kollektiv verdammen, möchte ich aber auch daran erinnern, dass Gott in seiner Souveränität manchen Menschen aus gottfeindlichen Völkern trotzdem Gnade und Bekehrung schenkt. Denken wir nur an Ruth, die zum Beispiel eine Moabiterin war. Nun, lasst uns sehen, was Nehemia weiter berichtet. Wir lesen die Verse 4 bis 7. Ich habe sie beschrieben mit missachtete Hausordnung im Hause Gottes. Vor dem aber hatte der Priester Eliaschib, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Zelle hergerichtet. Vordem hatte man dort die Speisopfer gelagert, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl, also die Anteile für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester. Bei all dem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliaschib zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. In Vers 4 haben wir etwas gelesen, was uns die Chronologie und die Logik der Geschehnisse besser einordnen lässt. Vor dem aber. Wir finden nicht genau heraus, wann das geschehen ist, aber uns wird hier mitgeteilt, es ist der erste Schritt, der erste Angriff Satans gewesen, irgendwo die Hausordnung des Tempels zu unterlaufen. Wir lesen, dass hier der Hohepriester Eliaschib verantwortlich gemacht wird. Ist es doch schon länger her, dass genau er, der eigentlich der geistliche Führer hätte sein sollen, der Unordnung in der Stadt und im Tempel Tür und Tor geöffnet hatte. Eliaschib fällt schon im Kapitel 3 auf. Und zwar dadurch, dass er seinem eigenen Haus nicht recht vorstand, das nahe an der Ostmauer lag, also hin in Richtung des Ammonitischen Reiches. Während die meisten anderen erstmal die Mauer vor ihrem Haus bauten, wir haben das gelesen, unterließ er das. Für ihn war das ganz offensichtlich keine Bedrohung. Aber er tat sich hervor, wie er vor dem Schaftor baute, das an der Nordmauer war. Und wer es nachlesen möchte, das steht in Kapitel 3, Vers 1 und die folgenden. Eins seiner Probleme bestand darin, dass er Kilometer machte statt Qualität. Wie ich darauf komme? Nun, allein von ihm und den Priestern wird nicht berichtet, dass er die Querbalken und die Schlösser einhing. Er baute ein Tor und viele Meter Mauer. Aber er sorgte nicht dafür, dass es verschließbar war. Und er überließ den Mauerabschnitt vor seinem Haus anderen. Was hat es heute mit uns zu tun? Nun, wer heute in Gottes Reich ackert, aber seine Kinder und seine Frau nicht mit dem Wort Gottes versorgt und reinigt, sich aber auf die Kinderstundenarbeit oder die sonntägliche Verkündigung allein verlässt, der handelt ganz ähnlich. Aber zurück zu Eliaschib. Er hatte noch ein Problem, und zwar eine unheilige Verbindung. Nun, dieser Eliaschib, übrigens ein Sohn des gottlosen und ungerechten Königs Jojakim, er war durch die Heirat mit einer Ammoniterin verwandt, vielleicht verschwägert mit Tobia, also dem Erzfeind Nehemias. Übrigens kannst du auch heute noch ein Grab mit der aramäischen Inschrift Tobia besuchen. Es ist gefunden worden 16 Kilometer südwestlich von Amman. Das ist nur eine kleine archäologische Randnotiz, um mal die Authentizität dieses Buches zu untermauern. Aber Tobia war, wie Nehemia, ein vom persischen König eingesetzter Statthalter über die Provinz Ammon, der sich ja mit Sanballat, dem Statthalter der Provinz Samarien, verbündet hatte, um Nehemia vom Wiederaufbau Jerusalems abzuhalten. Und weil die beiden ja genau wie Nehemia von der Gnade des persischen Königs abhingen, konnten sie damals auch nicht offen gegen Nehemia und Jerusalem vorgehen. Also bedienten sie sich besonders der Intrige und des Hinterhalts. Und darüber haben wir einiges gehört im Laufe dieser Predigtreihe. Wahrscheinlich aber erst während Nehemias neunjähriger Abwesenheit fruchteten diese Intrigen zwischen Eliaschib und Tobia. Und Eliaschib überließ Tobia offensichtlich bei passender Gelegenheit eine große Kammer im Vorhof des Tempelgebäudes. Das Oberhaupt der Ammoniter, also derer, die gar nie nicht in die Versammlung kommen durften, bekam eine Wohnung im Hause Gottes. Und das wurde jetzt erst erkannt und mit großem Ärger wahrgenommen. Wir lesen weiter, Verse 8 bis 10a. Dies missfiel mir sehr, ich habe es so beschrieben mit misslungene Levitenversorgung. Dies missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Dann befahl ich, dass man die Zellen reinigen sollte und brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren. Und dann vernachlässigter Levitendienst, sodass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder auf sein Feld. Vers 10b. Seht ihr, wie die eine Sünde die nächsten hervorruft? Hey, klar, wenn man keinen öffentlichen Platz mehr hat, wo der Zehnte gesammelt werden kann, dann kann man die Leviten nicht mehr versorgen. Und das hat dann die Folge, dass diejenigen, die für die Anbetung sorgen, wegbleiben. Und der Gottesdienst wird entleert. Wenn heute wer kommt und da vorne, da hinten, die Spendenbox zum Beispiel den Kindern überlässt, damit die, was weiß ich, irgendwie damit spielen können. Wie wird es sein, die Box kommt vielleicht nicht zurück und dann fängt es an, jemand will einen Beitrag geben, kann es aber nicht einschmeißen, ja, die Box ist ja weg. Nun, dann steckt er es ja erstmal wieder ein. Und dann redet er mit seinem Bruder vielleicht und sagt, hey, Spendenbox ist weg. Ich konnte nichts einschmeißen. Was ist denn da los? Und der denkt sich, ganz gut so, ich bin eh ein bisschen knapp dran. Und so kommt eins zum anderen. Wir wissen ja alle, dass es immer auch ein geistlicher Kampf ist, zum Beispiel in die Versammlung zu kommen, anzubeten, zu opfern, einfach gehorsam zu sein. Und wir erwarten eine verlässliche Struktur, wenn wir unseren Teil bringen oder unseren Teil tun wollen. Wir haben uns entschlossen, es aus Gehorsam zu tun. Und wenn auf einmal die Organisation nicht mehr stimmt, ja, dann hat man den Entschluss schnell zurückgedreht und sagt sich, okay, dann halt nicht. Ja, da gibt es auch andere Dinge, die in Gefahr sind. Die Gebetsversammlung fällt aus, die Besprechung wird verschoben, der Termin wird geändert und ich bekomme zuerst zu spät Kenntnis davon. Oder mein Kinderstunden oder mein Predigtthema wird mir umgeplant und das ärgert mich. Und wenn Unordnung und Unsicherheit da ist, wie sollte es da auch vernünftig funktionieren? Und daher sind feste Ordnungen und Strukturen eine ganz gute Sache in einer Gemeinde. Und das wusste Nehemia auch. Und er übernimmt sofort die Verantwortung und vergreift sich am Eigentum Tobias und wirft es hinaus. Oh, ich denke nicht, dass das heute rechtskonform wäre. Aber hier hat Nehemia eindeutig Gott, den Herrn, im Rücken. Und das ist schon harsch, was er da macht, oder? Aber selbst das ist noch nicht genug, wie er uns berichtet. Er merkte sofort, er muss auch mit den Verantwortlichen reden. Nächster Abschnitt, Vers 11. Entleerter Gottesdienst. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und was sagt er da? Überleg mal, nicht nur die Versammlungen waren abgesagt, das ganze Haus Gottes, der tägliche Opferdienst, alles war ausgefallen. Das Haus Gottes stand leer. Hey, die alte Schmach war wieder da. Die Schmach, dass Gott, der in ihrer Mitte wohnen wollte und Beziehung mit und Anbetung von ihnen haben wollte, ausgebremst wurde. Seine Gegenwart, sein Reden, sein Segen, seine Vergebung war doch an gewisse Vorgaben gebunden. Und die waren wiederum allesamt vernachlässigt worden. Allein ein Tempel und allein eine Mauer und allein eine wiederbevölkerte Stadt waren einfach nicht genug. Gott wollte die Einhaltung seiner Gebote von einem Volk, das ihm von Herzen folgt. Und wie kann es sein, allein die Besetzung eines Teiles dieses Tempels führt zu solchen Dingen? Wir sollten daraus lernen, dass wir den Feinden Gottes und dem Götzendienst nicht die allerkleinste Kammer überlassen sollten. Der Tempel Gottes heute ist mein und ist dein Herz und im Besonderen die Zusammenkunft der Gemeinde. Und ich beschwöre uns, lassen wir nicht zu, dass auch nur das kleinste Kämmerchen den Feinden Gottes gehören darf. Vers 12, Tempel verlassen. Und ich versammelte sie, also das habe ich überschrieben mit den Tempel verlassen. Und dann lesen wir weiter am Vers 12. Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz an und ganz Juda brachte den Zehnten vom Getreide und Most und Öl zu den Vorratskammern. Und ich bestimmte als Schatzmeister über die Vorräte den Priester Schelemja und den Schreiber Zadok und Pedaja von den Leviten und ihnen zur Seite Hanan und den Sohn Sakurs des Sohnes Matanias. Denn sie galten als zuverlässig und ihnen oblag es, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke dafür meiner, mein Gott, und lösche meine guten Taten nicht aus, die ich am Hause meines Gottes und an dessen Aufgaben erwiesen habe. So, wir sehen auch hier, funkt Nehemia sofort hinein. Das kann er so nicht stehen lassen. Ja, das war Nehemias große Leidenschaft von Anfang an, dass Gott seine Anbetung bekommt. Inmitten eines Tempels, einer Stadt, umgeben von einer Schutzmauer, die es eben möglich machte, dass Gottes Ordnungen eingehalten werden können. Er gab einen großen Teil seines Lebens dafür. Und nun, nach 20 Jahren steht er hier und sieht das Resultat. Der äußere Rahmen ist da und steht. Aber diese Erweckung, sie ist schon wieder totgelaufen. Das Volk ist verlottert und er betet zu Gott: Lösche meine guten Taten nicht aus. Aber leider ist die Liste der Missstände noch nicht am Ende. Wir lesen ab Vers 15 bis 17. Ich habe es ja beschrieben mit Missachtung des Sabbats, Missachtung des Tages des Herrn. In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Keltern traten und Getreidehaufen beinbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten, und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin, sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie am Sabbat den Söhnen Juda, und zwar in Jerusalem. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? So, ihr seht hier die nächste Folge. Ein sinnentleerter Sabbat, also der Tag des Herrn mit einem verlassenen Gottesdienst, einem verlassenen Gotteshaus, wird sofort mit etwas anderem gefüllt. Es wird ein Markt. Der Sabbat wird dem Materialismus geopfert. Und Gottes Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, es wird in den Wind geschlagen. Ganz offensichtlich hatte man dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen. Und Nehemia muss sich schon sehr wundern und fragt in Vers 18: Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dieses Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt? Und man hatte ganz offensichtlich die ganze eigene sündenbeladene Geschichte des eigenen Volkes völlig verdrängt. Man saß ja eigentlich mittendrin in diesem Mahnmal, diesem durch Gottes Gnade wiederaufgebauten Jerusalem und diesem zweiten verkleinerten Tempel, über den manche geweint hatten. Aber kaum einer störte sich daran, dass demjenigen, dem die Ehre gehört, der sie so wieder begnadigt hatte, damit wiederum ins Gesicht gespuckt wurde. An dem Tag, an dem man ihn ganz besonders ehren sollte, blühte ein schwungvoller Handel auf. Wisst ihr, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, dann sollten wir auch immer wieder daran denken, dass es nur aus Gnade ist, dass unser Gott seine Gegenwart in diesen Tempel bestimmt hat. Es ist die Versammlung, die Herzen der Menschen, die ihm gehorchen wollen, wo er gegenwärtig ist. Es muss uns doch auch todernst sein, wenn wir zum Abendmahl kommen, dass wir geheiligt sind, dass uns vergeben ist, dass wir reinkommen, alle, dass unter uns kein Eliaschib und kein Tobia ist, niemand, der ihn verrät, niemand, der sich nicht wirklich geheiligt hat und nicht abgesondert ist. Vers 19. Und es geschah, sobald die Tore Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass die Torflügel geschlossen würden, und ich befahl weiter, dass man sie bis nach dem Sabbat nicht öffnen solle. Und einige von meinen Dienern stellte ich an den Toren auf, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Und wir sehen Nehemia wieder ganz praktisch. Er versucht, die Sache zu lösen. Am Nachmittag des Vortages schließt Nehemia die Tore ab, damit die Händler draußen bleiben müssen. Welche Tore schließt du am Vortag der Versammlung? Ich frage mich das oft. Wann am Samstag bereiten wir uns auf den kommenden Tag? Wann fangen wir an, das, was uns die Woche über den Atem gehalten hat, rauszutun, damit uns der heilige Tag auch heilig ist? Schwester, oft viel zu spät. Und seht ihr hier, die Händler, sie haben einen langen Atem und sie halten aus vor der Stadt. Und sie warten nur auf eine Gelegenheit, wieder den Sabbat zu nutzen, zum Profit streben. Vers 20 und 21, da übernachteten die Händler und die Verkäufer von allerlei Ware draußen vor Jerusalem einmal und zweimal. Und ich warnte sie und sagte zu ihnen, warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von dieser Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und als Wächter an die Tore kommen sollten, damit man den Sabbattag heilig halten könne. Auch das gedenke mir, mein Gott, und blicke mitleidig auf mich nach der Größe deiner Gnade. Wieder handelt Nehemia sofort und harsch. Er schmeißt Leute raus. Er droht. Er befiehlt Heiligung. Ja, schon ganz schön deutlich. Und danach betet er, und wir werden uns am Ende noch über seine Gebete kurz Gedanken machen. Aber ganz offensichtlich machte er nach seiner Rückkehr auch noch eine Rundreise durch ganz Judäa und stellt fest, ich traue mir es gar nicht sagen, dass die Lage noch schlimmer ist. Vers 23 bis 27. Auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdodische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete aschdodisch. Keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch Frauen nehmt, hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott. Und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Vers 27. Muss man nun auch von euch hören, dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiratet? Ich habe es so beschrieben mit misslungene Absonderung in den Familien. Seht ihr hier, der geistliche Verfall in der Versammlung des Herrn macht sich am Ende in den Familien des ganzen Landes bemerkbar. Als wäre es selbstverständlich, fing man an, moabitische und ammonitische und sogar aschdodische, also Philisterfrauen, zu heiraten. Und dann Die kamen, diese Frauen und auch diese Männer, wie zur Zeit Salomos, mit all ihren Geräueln, mit all ihren Götzendienstpraktiken ins Land, in die Stadt, in den Tempel und in die Familien. Nehemia musste sogar feststellen, dass man mittlerweile allerlei fremde Sprachen redete in den Familien. Die Mütter erzogen ihre Kinder im Götzendienst und sie wurden nicht mehr die Sprache der Glaubensväter gelehrt. Wenn heute einer wirklich Interesse hat, Gottes Wort gut zu verstehen, dann lernt er unter anderem Hebräisch und Aramäisch und Griechisch, damit er Kultur und Sprache versteht. Wir können die Bibel ohne Wissen um Kultur und Sprache gar nicht richtig auslegen. Und ist es heute so, dann war es auch damals so. Seht ihr, wie schnell eine Versammlung verlottern kann? Hey, wie traurig ist das? Und das ist das, was uns am Ende des Buches überliefert bleibt. Wie habe ich mir gewünscht, dass am Ende noch wenigstens ein paar Verse stünden, wo berichtet wird, ja, dass es ein paar Dinge gibt, die gut gelaufen sind. Nehemia, Trost des Ewigen. Beim Schreiben dieser Predigt habe ich gebetet und gesagt, ewiger Gott, Wie willst du uns da trösten? Da ist doch einer, der sein Leben und seine Stellung, seine Bequemlichkeit aufgibt, um deinem Ruf zu folgen. Und du stellst ihn uns auch noch als Vorbild vor und du schenkst Segen und Hoffnung. Und am Ende sendest du wiederum geistlichen Zerfall. Was soll uns denn da trösten, Herr? Wir wünschen uns doch, auf einen Baumeister zu sehen, der am Ziel seines Lebens ist, der Gott gedient hat und der sich zufrieden auf sein Bänklein an der Mauer setzt und vielleicht dort am Wassertor und vielleicht sein Pfeifchen pafft und die friedlich spielenden Kinder in der Abendsonne beobachtet. Aber was sehen wir? Eine verlorene Generation. Die Realität ist eine andere. Er erlebt nach 9-jähriger Abwesenheit Kinder, die im Götzendienst erzogen werden und nicht mal mehr seine Sprache sprechen, die von dem, was er glaubt, nichts wissen und die Gott, den Herrn, nicht kennen und erst recht nicht loben. Kinder, die in mittlerweile gottlosen Familien groß werden und verloren gehen werden. 9 Jahre. Aber Nehemia, er gibt nicht auf. Er versucht dagegen anzukämpfen. Und er fängt nicht da an, wo der geringste Widerstand zu erwarten ist, sondern dort, wo es hart wird. In der High Society. Bei den VIPs. Ja? Wir lesen Vers 28 bis 31. Und einer von den Söhnen Jojadas, der Sohn des Eliaschibs, des Hohepriesters, war der Schwiegersohn des Horoniter Sanballat. Den jagte ich von mir weg. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigungen des Priesteramtes und des Bundes der Priester und der Leviten. So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ich stellte die Dienstordnung für die Priester und Leviten auf, für jeden in seinem Arbeitsbereich und für die Lieferung des Brennholzes zu bestimmten Zeiten und für die Abgabe der Erstlinge. Gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Eliaschib, ja. Vergessen wir nicht, er war Hohepriester. Eliaschib, er ist bedeutungslos für Nehemia, wenn Mose spricht. Denn Mose besitzt die Autorität Gottes, während sich Eliaschib eben unter diese Autorität beugen sollte. Und so handelt er auch. Und ist das auch deine Einstellung? Gottes Wort über die Meinung von Menschen zu stellen? Ist das auch dein Wunsch und dein Streben? So war es nämlich bei dem treuen Nehemia. Bei ihm war der Stuhl des Moses der oberste Stuhl. Das heißt mal, die Schrift beurteilt jeden, während sie selbst von niemandem beurteilt werden darf. Weder der Hohepriester in Israel, noch die kirchliche Überlieferung, noch das sogenannte geistliche Amt, noch irgendetwas anderes in der Christenheit, so althergebracht oder liebgewonnen es immer auch sein mag, darf ein Jota oder ein Pünktchen von dem Wort Gottes beiseite setzen. Der Herr sagt selbst, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Johannes 10, Vers 35. Wer darf ihr also widersprechen? Wer darf dagegen handeln? Gott wird sein Wort erfüllen. Unser Job ist es also, sein Wort zu kennen und zu beachten. Und mein Gebet ist, dass Gott es auch hier bei uns in der Versammlung wirken möge. Und jede Hausfrau kennt das Prinzip, nach dem Nehemia hier handelt. Eine schmutzige Treppe, ja, die kehrt man von oben nach unten. Und so, er geht zu einem der einflussreichsten dieser Zeit, einer der Söhne der hohenpriesterlichen Familie und statuiert hier ein Exempel. Er verjagt ihn, wahrscheinlich weil er maßgeblichen Anteil an der Verlotterung hatte, der Versammlung, und weil er auch das Priesteramt verdreht hatte. Und er schließt ihn aus der Versammlung aus. Er stößt die ganze Familie vor den Kopf und blamiert sie. Und er stellt so auch die Familienzucht im Lande wieder her. Ich habe mich auch gefragt, warum ist er nicht direkt an den Eliaschib angegangen? Warum hat er den nicht bekämpft? Ich vermute, er hat an 2. Mose 22, Vers 28 gedacht. Da heißt es nämlich, die Richter sollst du nicht lästern und einem Fürsten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Paulus hat mal ähnlich gehandelt. Und nun alle Ausländer und Ausländerinnen müssen auf alle Fälle ihre unrechtmäßigen Ehen auflösen. Die fremden Sprachen wurden offensichtlich verboten. Es sollte wieder hebräisch gesprochen werden und biblisch erzogen werden. Nun, das ist in einem Satz leicht erzählt. Aber Mann, was ist das für ein Kampf am Lebensabend von Nehemia? Und was für ein nachvollziehbares Gebet. Ach, es ist nur noch ein Hauchen, was er da sagt. Oh, gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Hey, warum macht einer sowas? Schau mal, gerade die Pioniere, die Glaubenshelden unter den Bauleuten Gottes haben Gott doch kein vollendetes Werk hinterlassen. Aber sie haben gebaut, sie haben geglaubt und gekämpft. Da gibt es unzählige Zeugnisse in der Schrift und in der Kirchengeschichte. Sie alle, am Ende standen sie an einem Punkt, wo sie sich nicht als erfolgreich sehen, sondern von Gott abhängig betrachten müssen. Und Nehemia, er sieht seine Säuberungsaktion deshalb auch nicht auf verlorenen Posten. Musste er doch bereits festgestellt haben, egal wie viel man auch tut und macht und kämpft und plant, Mauern baut und Ordnungen wiederherstellt, betet und gelobt, sich an Gottes Wort zu halten, so viel man auch reinigt und verjagt und Haare ausrauft. Die Feinde Gottes, das Fleisch, die Welt, der Teufel, sie schlagen immer wieder zurück und zerstören und verwirren. Aber war es denn je anders? Findest du irgendeinen Glaubenshelden in der Schrift, der ein vollendetes Werk hinterlassen hätte? Wie war der Abgang von Mose damals? Er musste sein Volk allein ins gelobte Land ziehen lassen, ohne jemals erlebt zu haben, dass sie umgekehrt werden. Oder David, am Ende seines Lebens. Wie sieht es da aus? Er ist alt und schwach und der Thron ist in Gefahr. Und er muss gehen, ohne Einfluss zu haben auf die kommende Geschichte. Oder denkt an die letzten Kapitel im Leben Salomos. Oh ja, Salomo. Er wird hier in Kapitel 13 ja nicht von ungefähr erwähnt. Was war an seinem Lebensabend das Resümee? Was hat er geleistet, was von Dauer sein würde? Alles Eitelkeit, alles hohl und ohne Ewigkeitswert, was er ohne Gott tat. Das ist seine Zusammenfassung seines Lebens im Buch Prediger. Oder denkt nur an Paulus, als er prophezeite, Apostelgeschichte 20, 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen werden. Herr Paulus, wenn du das weißt, warum kämpfst du dann wie ein Löwe? Ist das nicht alles umsonst? Es ist aus Glaubensgehorsam. Ja, der Glaube, wenn er echt ist, der steht eben nicht auf zeitlich sichtbarem Erfolg oder was wir im Allgemeinen so als Erfolg betrachten. In Hebräer 11, Vers 31 bis 34 steht: Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeiten wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Weil Nehemia glaubt, darum ergeht er sich nicht in philosophischen Gedanken und gibt auf. Und es muss ihn auch niemand ermahnen, wie Paulus mal die Galater ermahnt. Galater Vers 3 steht, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleische vollenden? Es wäre doch verständlich. Wenn ich keinen Erfolg habe, na, dann lasse ich es halt. Das ist doch keine so unübliche Reaktion auf geistlichen Zerfall, oder? Kennt ihr das? Da waren Brüder und Schwestern, die mitgekämpft haben. Aber am Ende gaben sie auf und berufen sich auf ihre Schwachheit oder auf scheinbar unüberwindliche Umstände. Denn es ist einfach eine Wahrheit, was uns Salomo in seinem Buch Prediger sagt. Wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Und wahrscheinlich kommt es auch daher, dass manche von uns eine große Neigung entwickeln, auf halbem Wege stehen zu bleiben. Aber das ist ungehorsam. Es ist ungehorsam, ein Wort zu lesen und zu verstehen und es beiseite zu schieben, weil es Unbequemlichkeit und Kummer bringen könnte. Tja, was hätte man sich alles erspart, wenn man das über die Ammoniter nicht gelesen hätte? Oder wenn sich Nehemia nicht erinnert hätte, dass man das erkannt und gewollt und dann doch wieder verloren hat? Die Schrift aus Angst umzublättern vor dem, was sie uns an einer Stelle etwa noch lehren könnte. Geschwister, das ist folgenschwerer Ungehorsam. So sollten wir nicht handeln. Aber Paulus schreibt den Brief an Timotheus, um ihn zu ermuntern, nicht aufzugeben. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. So sollten wir handeln. Genauso wie Nehemia. Er zerbricht sich nicht den Kopf und fragt sich dauernd, wo genau der Fehler war, wo die Weiche falsch gestellt wurde. Nein, er fährt fort, aufzuräumen, zu säubern, zu reinigen, zu kämpfen durch Glauben. Er weiß, dass er Fehler gemacht hat und dass Gott es auch weiß. Und so betet er in diesem Kapitel dreimal auch um Nachsicht für sein Versagen, in seinem Bemühen, für seine Schwachheiten, vielleicht auch ein bisschen um Vergebung für seine Ruppigkeiten. Er weiß, Gott sieht aufs Herz, aber er weiß sich auch in seiner Motivation ehrlich vor Gott. Ich möchte mir noch ein paar Gedanken über Nehemias, nun ich nenne es mal Robustheit, machen. Mann, oh Mann. Ich kann mir denken, dass manche Brüder und Schwestern, wenn sie ihm heute so begegnen würden, ihn wohl sehr ermahnen würden. Mensch, Nehemia, sei doch nicht schon wieder so emotional. Hast du noch nie von der Liebe in 1. Korinther 13 gelesen? Geht man denn so mit Menschen um? Machst du denn so Gott am Ende nicht Unehre? Aber Nehemia, er lässt es drauf ankommen. Und er stellt am Ende einiges wieder her. Und er legt sich mit den Großkopferten an. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er nennt Sünde beim Namen und legt am Ende auch Hand an. Ja, körperliche Gewalt. Hast du schon mal solch rabauzigen Glauben gesehen? Ach, sowas lehnen wir ab, oder? Aber glauben wir wirklich, wir verständen besser als Nehemia, was Liebe ist? Nur weil man vielleicht den 1. Korinther als Plakat oder als Postkarte zu Hause an der Tür hängen haben? Wir dürfen Liebe nicht mit Weichheit verwechseln. Anschmiegsamkeit ist keine Liebe. Und ein weiches, anpassungsfähiges, schmiegsames Christentum, es hat schnell seine Kammern für den Götzendienst geöffnet. Und es verliert sehr schnell an Inhalt. Und ist es nicht das, was wir Land auf und Land ab bei vielen evangelikalen Gemeinden erleben? Oder was wir hören? Ein Christentum, das Kammern im Tempel Gottes, also in den Herzen der Gläubigen, an den Götzendienst verpachtet. Oder was denkst du, wie viel götzendienerische Sachen beherbergen wir doch auch hier in unserer Mitte? Auf welchen Höhen, um es mal bildlich zu sprechen, wird im Alltag herumgehurt? Ich nehme mich da nicht aus. Und am Sonntag gewaschen und gestriegelt stehen wir da und am Ende urteilen wir noch über solche Leute, die vielleicht ein bisschen ruppig sind, aber deren Motivation wir eigentlich gar nicht richtig kennen. Wisst ihr, sicher ist das ein bisschen Typfrage. Und es gilt auch in Gottes Reich, dass der Ton die Musik macht. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde. Aber es ist auch wahr, dass die Schrift in ihrer Beurteilung von Sünde gespickt voll ist von deutlichen und schneidenden Aussagen. Worte können verletzen, ja, Aber die Wahrheit tut das auch. Die Wahrheit tut es auch. Man muss das auseinanderhalten lernen. Und bevor du jemanden verurteilst aufgrund seines Tonfalls und seiner rabauzigen Art, dann denke nach und beurteile nicht dein Herz, das kannst du nicht. Prüfe, ob er von Gott redet, ob er Autorität hat, weil er Wahrheit von Gott her redet. 1. Samuel 16, 7b sagt, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und Nehemia, er hatte wohl eine reine Motivation. Denn du siehst hier am Ende dieses Buches den letzten Satz. Sein letzter überlieferter Eintrag in seinem Tagebuch. Entschuldigung, muss schnell. Gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Er betet um das Gedenken, weil er glaubte und weil ihn dieser Glaube tröstete. Und so müssen wir, um zum Thema zurückzukommen, um den Trost dieses Buches zu verstehen, und das ist gar nicht so einfach, auch sehen, dass es Gottes Stadt war und nicht die vom Nehemia. Es ist Gottes Tempel und es ist Gottes Mauer. Es ist und bleibt alles in allem Gottes Werk. Und wenn es 100-mal abbröckelt, und es bröckelt doch nur, weil er es so bestimmt hat auch. Wozu? Damit es am Ende wieder ein paar Übriggebliebene gibt. Solche, die wie ein Same, der den Winter überstanden hat, wieder in den Ackerboden hineingeopfert werden können. Um zu anderer Zeit vielfältige Frucht zu bringen. Hast du Glauben? Genug, solch ein Same zu sein, dein Leben wie Nehemia dafür zu geben? Bist du bereit? Glückselig bist du. Wenn wir doch wissen, dass der Messias selbst auf dieselbe Art und Weise gekommen ist, um sein Leben zu geben, für viele, dass er das Weizenkorn ist, das sterben musste, um viel Frucht zu bringen. Wie können wir da erwarten, dass es uns besser gehen sollte? Er hat doch aus der aussichtslosesten Situation, die man sich vorstellen kann, am Kreuz von Golgatha, sein Leben im Gehorsam gegen seinen Gott geopfert. Gott ist der Starke. Er hat doch die Auferstehungskraft. Und er hat sie an seinem Sohn nicht einmalig benutzt. Er hat diese Macht zu aller Zeit. Und ich staune darüber, wie gut dieser Nehemia diesen Christus schon gekannt zu haben scheint. Und das wäre doch ein schöner Gott, der für sein Werk nur die winzige Spanne eines Menschenlebens zur Verfügung hätte. Und das ist eben der Gott Nehemias. Und Nehemia vertraut nicht auf sich selbst, sondern auf den Herrn und auf seinen Heilsplan. In der vorletzten Predigt haben wir es doch vom Eberhard gehört. Wozu denn an diesem Volk und an dieser Stadt festhalten? Kapitel 12. Ja, weil der Messias kommen sollte. Eben in diese Stadt, in diesen Tempel. Der, der das Problem der Sünde lösen würde und der Trennung zwischen Gott und Menschen ein Ende machen würde. Und Nehemia wusste, dass Gott ihn als Werkzeug benutzt hat, aber er wusste auch, dass er selbst alles im Griff hat. Und er verstand, dass er diesen Messias genauso brauchte wie jeder andere. Gedenke meiner, und ich füge mal ein, Klammer auf, wenn dieser Messias kommt und die Sünden seines Volkes sühnt, Klammer zu, er glaubte, dass er hierher kommen würde. Denn dann erst könnte es für ihn und sein Volk wahre Vergebung geben. Wie sie in Hosea zum Beispiel prophezeit wurde. Hier steht in Hosea 14,5, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie ewig lieben. Nein, willig, will sie willig lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewendet. So, Nehemia, er blickte nach vorne in die Zukunft. Und wir sehen das heute rückblickend. Wenn wir den Epheserbrief lesen, dann steht da, In Kapitel 4, Vers 32, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vergeben hat. Vergangenheit. Für Nehemia war das zukünftig, auf das er vertraute, als er betete, mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Für uns ist es Vergangenheit. Und Gott, der über Zeit und Raum steht, stellt einfach nur die Frage, vertraust du darauf? Und dann ist deine Schuld ewig vergeben. Ich komme zum Ende, wir fassen nochmal kurz zusammen. Es gibt zwei Gedankengänge, die wir vielleicht mitnehmen wollen. Erstens, wir leben wie damals das Volk Gottes in einer nur zeitweilig treuen Verbindung zum Herrn und vergessen allzu leicht, was seine Gebote und seine Gedanken sind. Wir dürfen nicht vergessen, Sünde gebiert Sünde und wo die Mauer bröckelt, da fällt sie eines Tages zusammen. Und wir haben beobachtet, wie das ging. Zuerst kommen die Leute in die Versammlung des Herrn und in das Haus Gottes, die nichts verloren haben. Dann beginnt der Feind, die Hausordnung im Haus Gottes zu unterlaufen. Und die Kammern im Tempel werden für andere Zwecke freigegeben. Dann wird den Dienern im Haus Gottes die Unterstützung und Versorgung genommen. Dann wird der Dienst im Haus des Herrn vernachlässigt. Und der Gottesdienst wird sinnentleert. Der Tag des Herrn wird anderen Dingen geweiht. Und der Materialismus ist der neue Götze. In den Familien wird es mit der Absonderung nicht mehr so ernst genommen und am Ende werden die Kinder nicht mehr nach der christlichen Haustafel erzogen und gelehrt, bis sie dann verloren gehen für Gott. Und ich glaube nicht, dass geistlicher Zerfall immer genau in dieser Reihenfolge geschieht. Aber ich bin überzeugt, dass es auch heute noch genau um diese geistlichen Schlachtfelder geht, die der Teufel im Visier hat. Ja, auch hier im schönen, idyllischen Krassau. Geschwister, die Tatsache, dass wir letztes Wochenende 7 Menschen erlebt haben, die sich taufen haben lassen, um den Glauben an Christus zu bezeugen, das zeigt nicht automatisch, dass hier alles gut ist. Nein. Wisst ihr, ihr habt es gelesen, fasst das Buch Nehemia zusammen. Erweckung ist eine Provokation. Das war eine Kampfansage an den Teufel. Er will nun in Krassau genau auf diesen Schlachtfeldern unter uns wüten. Glaubt es mir, er hat schon angefangen und er hat die ersten Erfolge. Wenn du mal an dem Punkt bist, dass du feststehst in deinem Leben, in deinem Dienst, in deiner Familie, ja, dann komm den anderen zur Hilfe, wenn sie vor ihrem Haus an der Mauer bauen. Und der andere Gedanke, den ich euch mitgeben möchte noch zum Schluss, ist folgender. Auch wenn du mit Nehemia leidest und betest und kämpfst um Absonderung und Heiligung seines Volkes, dann wirst du Rückschläge, Enttäuschung und Entmutigung erleben. Und nur kurze Momente der Umkehr und des Gehorsams, nur kurze Momente der Anbetung und des Jubels sehen. Und dann denke daran, es ist dein Glaube, der geprüft wird und er, der ist jedes Opfer wert. Ich schließe mit 2. Mose 20, Vers 20. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Soweit von mir. Der junge Erwachsenenkreis hat jetzt noch ein sehr passendes Lied einstudiert und möchten sie uns noch vortragen. Das war so ein Wunsch von mir. Vielen Dank dafür.